Ja, ich freue mich sehr auf den Teil, den wir heute zusammen anschauen wollen, aber ich möchte noch beten zum Anfang. Und ich würde dann gerne nachher auch auf Hochdeutsch umstellen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich dürfen kennen. Was wäre, wenn es keinen Erlöser gäbe? Wenn wir müssten bleiben in alle Ewigkeit, in unserer Sünde, im Tod, in der Finsternis. Wir danken dir, Herr Gott, himmlischer Vater, dass du dich erbarmt hast, dass du Menschen so liebst, dass du dir kein Preis zu hoch ist gewesen, dass du dein Liebste gegeben hast für uns, um an unserer Stelle unsere Sünden und die Verdorbenheit auf sich zu nehmen, damit wir frei ausgehen können. Wir danken dir, du treuer Herr. Bitte rette du doch jetzt durch diese Lektion, durch dein Wort zu unseren Herzen. Es ist eine der wichtigsten Lektionen überhaupt in der ganzen Bibel. Wir danken dir dafür, Herr. Amen. Der Prediger hat geschrieben, der König Salomo war ja da. Dieses und jenes hat seine Zeit. Und er hat natürlich recht. Nur, wir dürfen ganz sicher sein, es kommt eine Zeit, da gibt es keinen Platz mehr für das Sterben, für das Töten, für das Zerstören, für das Weinen und Klagen, für das Hassen und das Kriegen. Es wird diese Zeit kommen und wir dürfen uns freuen darauf. Und wir wollen heute betrachten, woher denn all diese Dinge kommen. Der Mensch und die Sünde ist der Titel dieser Lektion aus dem Wort Gottes anhand von 1. Mose 3. Wir werden natürlich bei weitem nicht all diese verschiedenen Bilder und Einzelheiten aus diesem Kapitel betrachten können. Das würde viel zu lange dauern. Aber ich möchte versuchen, herauszuarbeiten, was ist Sünde? Woher kommt sie? Was hat sie angerichtet? Und so aktuell jetzt auch für uns gerade, woher kommt der Tod? Gott hat keinen Tod erschaffen, kein Sterben, kein Leid. Und gleichzeitig zeigt uns das aktuelle Beispiel auch so deutlich, dass das Leben jedes Menschen an einem Faden hängt. Genauso der Kleinsten und Jüngsten, wie bis zu den Ältesten. Das Leben jedes Menschen hängt an einem Faden, der jeden Moment reißen kann. Das macht die Bibel so überaus deutlich. Und diese ersten drei Kapitel in der ganzen Bibel, 1. Mose 1, Kapitel 1 bis Kapitel 3, sie sind so grundlegend wichtig zum Verständnis der ganzen restlichen Bibel. Ich möchte nur kurz sagen zum Arbeitsblatt, es gibt dort einfache Fragen, aber es gibt auch schwierige Fragen, wo es nicht nur eine Antwort gibt, wo man viel dazu sagen und schreiben kann. Nicht, dass ihr denkt, ihr müsst das jetzt fertig ausgefüllt haben. Man kann es nach Hause nehmen und noch einmal studieren. Ich möchte 1. Mose 3 einfach die Verse 1 bis 7 lesen. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von dem Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon. Und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war. Und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Wir möchten heute Morgen versuchen, uns vorzustellen, wie es für Adam und Eva war, in Eden zu leben. Versuchen, uns ein bisschen da hineinzuversetzen. Die ersten beiden Kapitel der Bibel zeigen ja, was für eine herrliche Welt Gott allein durch die Kraft seines Wortes gemacht hat. Und zwar aus dem Nichts, aus dem Nichts. In welcher Schönheit, Herrlichkeit und Vollkommenheit er Erde, Himmel und Weltall erschaffen hat. Und zuletzt als Höhepunkt der Schöpfung, den Menschen. Den Menschen. Und zwar in seinem Bild. Das heißt, mit Gottes eigenen Wesenseigenschaften war Adam geschaffen. Nichts anderes in der Schöpfung hat Gott in seinem eigenen Bild geschaffen. Nichts anderes hat er aus Erdboden geformt, aus Staub, wie es heißt, und ihm dann seinen eigenen Hauch, das heißt seinen Geist, eingehaucht. Und damit ist der Mensch zu einem Geschöpf geworden, das für immer und ewig existieren wird. Es gibt keine Auflösung der Existenz. Die Menschen können sich 7-mal verbrennen lassen, sich zerstreuen lassen, die Asche im Wind, was auch immer. Es gibt keine Auflösung der Existenz. Der Mensch ist ein ewiges Wesen. Und dieser Mensch hier, Adam, ist ein überaus edles, herrliches Geschöpf gewesen. Er ist ganz anders als jedes andere Tier. Völlig anders. Er ist in vielem wie Gott gewesen. Er hat ein Bewusstsein gehabt von sich, von der Schöpfung, ein Bewusstsein gehabt von Gott. Er konnte denken, er konnte überlegen, er konnte fühlen. Planen und ausführen, entscheiden, sich freuen, den Frieden und die Liebe seines Gottes genießen und zurücklieben. Das alles konnte Adam. Aber Gott hat ihn auch einen Mangel spüren lassen, so dass er seinen Wunsch bei Gott ausdrücken konnte und sein himmlischer Vater ihm den Wunsch auch gerne erfüllt hat. Was war denn sein Wunsch? Ja, wir wissen es alle. Sein Wunsch war, ein Gegenüber zu haben. Er war umgeben von den herrlichsten Tieren. Seht, wie er reitet auf dem König der Tiere, auf dem Löwen. Er war umgeben von den schönsten Pflanzen. Und doch fehlte ihm entsprechendes Gegenüber, eine Gehilfin. Und Gott hat sie ihm erschaffen. Hat er einfach noch einmal Erdboden genommen? Nein. Er hat ihm die Eva aus seinem eigenen Leib gemacht. Eva. Die beiden sind unbeschreiblich herrlich und glücklich gewesen. Rein und heilig wie Gott. Wir wissen nicht genau, wie lange sie in diesem paradiesischen Zustand lebten. Aber setzen wir uns hinein, was das für ein Leben war. Versuchen wir das. Stellt euch vor, sie haben in ihrem Leben bisher nichts Böses kennengelernt. Nichts. Keinen einzigen bösen Gedanken je gekannt. Kein schlechtes Wort dem anderen gegeben. Sie haben keine Ahnung davon, diese beiden, was Hass oder Neid oder Wut oder Streit ist, was Betrug, Täuschung oder Lügen ist, keine Ahnung davon. Sie wissen nichts von Stolz, von Überheblichkeit, von Selbstsucht. Ich zuerst, völlig unbekannt für sie. Auch nicht von Gier oder von Begierde, von böser Lust und Leidenschaft oder von irgendwelcher Unreinheit in ihren Gedanken, an ihrem Körper oder in ihrem Tun. Sie wussten nicht, was es ist, beleidigt zu sein. Stellt euch das vor. Oder ein Gefühl wie Selbstmitleid. Völlig fremd. Sie sind noch nie etwas begegnet wie Scham oder einem schlechten inneren Empfinden. Etwas wie Angst oder Traurigkeit. Not oder Sorgen oder Krankheit. Oder gar dem Tod. Nie, nie. Und dieses glückliche Ehepaar, von Gott selber zusammengefügt, es brauchte keine Kleider, weil sie eingehüllt waren. In die unmittelbare, heilige Gegenwart Gottes. Eingehüllt in die Liebe und Reinheit ihres Schöpfers. Das Gleiche war in ihnen drin. Heiligkeit, Liebe und Reinheit. Und bekleidete sie. Und ihr Tag, der war ausgefüllt. Da können wir ganz sicher sein. Der war ausgefüllt mit der schönsten und sinnvollsten Arbeit. Mit dem Lieben und Pflegen der Schöpfung Gottes, mit all ihren Pflanzen und Tieren. Ich kann euch sagen, ich freue mich darauf. Ich liebe die Natur. Ich liebe Tiere und Pflanzen. Seht, wie sie mit den Tieren umgehen. Kann man sich eine schönere Arbeit vorstellen? Kein Tier damals lebte auf Kosten eines anderen. Keine Mücke, kein Bakterium, kein Virus lebte auf Kosten eines anderen. Vielmehr hilft jedes von ihnen dem anderen zu einem glücklichen Leben. Das ist Eden. Der Tisch der Menschen war reich gedeckt mit paradiesischen Esswaren. Adam und Eva sind sozusagen König und Königin gewesen über dieses, wir haben keine Worte dafür, unbeschreibliche, herrliche, liebliche Paradies Erde. Benannt mit dem sehr zutreffenden Namen Eden, Land der Glückseligkeit. Gäbe es einen treffenderen Namen? Land der Glückseligkeit. Und Gott, er segnete und segnete und segnete sie. Und er gebot ihnen auch, dass sie sich erfreuen sollen an Kindern, an Großkindern, an Urgroßkindern und so weiter. Sie sollten ruhig die Erde füllen. Es wird für alle mehr als genug haben. Kein Hauch einer Begrenzung oder von diesen dämonisch bösen Gedanken. Wir müssen die Menschen reduzieren. Und täglich kam Gott zu ihnen in den Garten, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Darum hat Gott den Menschen erschaffen, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Wir wissen nicht, wie Gott in diesem Moment für die Menschen aussah, in welcher Gestalt er erschien. Aber er erschien und er pflegte Gemeinschaft mit den Menschen. Und dies war mit Sicherheit der Höhepunkt jedes Tages, wenn Gott kam, dahergewandelt. Wie freuten sich Adam und Eva auf die Gegenwart Gottes, ihn zu sehen, zu hören, zu spüren. Oh, kein Wunder, denn Gott ist Heiligkeit und Liebe und Schönheit und Herrlichkeit und Glück in einer Person. Was war schon wieder der größte Unterschied zwischen dem Menschen Adam und den Tieren? Wir haben gehört, der Mensch ist im Bild, im Wesen Gottes erschaffen. Er ist nicht einfach wie die Tierwelt mit angeborenen Instinkten programmiert für sein Leben in seinem Lebensraum. Nein, der Mensch ist nicht so vorprogrammiert wie ein Roboter, dass er automatisch genau das denkt und macht, was sein Schöpfer von ihm möchte. Dass er automatisch Gott lieben und Gott gehorchen würde. Er ist kein Roboter. Nein, der Mensch ist erschaffen worden als ein gottähnliches, ewiges, eigenständiges Wesen mit der Möglichkeit zum freien Denken, mit einem freien Willen, mit der freien Entscheidungsmöglichkeit zu lieben. Seinen Schöpfer zu lieben über alles andere. Und ihm ohne jeglichen Zweifel und Hintergedanke zu gehorchen. Das ist Adam und Eva im Paradies. Und aus Liebe zu Adam und Eva hat Gott ihnen eine Bewährungsprobe gegeben. Eine Möglichkeit, ihre Liebe zu ihm zu prüfen. Dass ihre Liebe sich bewähren könnte und so noch größer werden. Es hat nämlich etwas gegeben. Es hat nämlich etwas gegeben. Außerhalb von der Welt und von der Wahrnehmung von Adam und Eva. Etwas völlig Gottfremdes, völlig Gottfeindliches. Etwas, das nicht von Gott erschaffen wurde. Das Einzige in der Schöpfung von Himmel und Erde und Weltall und Thron Gottes und Engelswelt und Menschen, das nicht von Gott erschaffen wurde. Bosheit oder das Böse. Und so pflanzte Gott als Prüfung und Bewährung zum Gehorsam den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in der Mitte des Gartens, neben dem Baum des Lebens. Adam und Eva, sie kannten 100% nur Gutes in ihrem Leben. Und sie konnten sich nichts vorstellen unter dem Begriff, den Gott ihnen nannte. Böses. Bosheit. Stellen wir uns das vor. Ich bin mir ganz sicher, wenn jetzt unsere Kinder aufschreiben müssten, was böse ist, sie könnten Seiten füllen, sofort. Glaubt ihr das nicht auch? Seiten füllen. Gott hat also dem Menschen ein Gesetz, ein Gebot gegeben. Wir lesen das in 1. Mose 3, Vers 15. Nein, Entschuldigung, im 1. Mose 2, Vers 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen. Gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und hier konnte der Mensch nun Gehorsam zu Gott üben. Konnte seine Liebe und Dankbarkeit gegenüber dem himmlischen Vater beweisen und wachsen lassen. Das war das Ziel. Aber woher kommt das Böse? Woher kommt das Böse? Geschaffen oder bewirkt worden ist die Bosheit von einem der schönsten und höchsten und weisesten Wesen, die Gott bisher erschaffen hat. Und gewirkt worden ist diese Bosheit in Form von Selbstüberhebung, Stolz, die Ursünde überhaupt. Stolz, daraus Rebellion und Ungehorsam gegen Gott. Von einem seiner höchsten Wesen, von dem Engel und Cherub, er war die höchste Klasse der Engel, ein Cherub mit dem hebräischen Namen Hillel. Das heißt, der Leuchtende oder der Glänzende. Seine ganze Erscheinung war nur Glanz. Glanz. Beziehungsweise benannt mit dem lateinischen Namen Luzifer. Heißt wortwörtlich der Lichtträger. Luzifer. Und in zwei Kapiteln der Prophetenbücher wird sehr deutlich die Stellung von Luzifer im Thron Gottes oder sogar über dem Thron Gottes gezeigt. Sein Neid gegen Gott beschrieben. Aus dem Neid ist Überhebung und Rebellion gegen Gott entstanden. Er wollte seinen Thron höher als Gottes Thron errichten und selber Gott sein. So ist Sünde entstanden. Und die kürzeste Definition von Sünde sind zwei Wörtchen. Wörtlein. Gegen Gott. Gegen Gott. Und wir lesen dort, wie er von Gott gestürzt wurde in seiner Sünde und abgrundtiefen Bosheit und hat dabei noch einen Drittel aller Engel mitverführt, ihm nachzufolgen als verbündete Dämonen gegen Gott. Man kann das nachlesen in Jesaja 14, dort versteckt als Pseudonym hinter dem König von Babel. Und in Hesekiel 28, dort versteckt hinter dem Fürsten von Tyrus. Und an mehreren anderen Stellen im Wort Gottes. Die Bibel sagt, dass die Engelwesen von Gott zugewiesene Wohnstätten haben. Was sind das, diese zugewiesenen Wohnstätten für die Engel? Die Himmelskörper, die Sterne, Planeten. Die Erde ist die dem Luzifer zugewiesene Wohnstätte. Und die Engel können problemlos ihren Ort wechseln, pendeln. Zwischendurch dürfen sie unmittelbar vor dem Thron Gottes erscheinen, um ihn anzubeten. Und selbst Luzifer hat noch die Erlaubnis, vor den Thron Gottes auch zu kommen. Darum lesen wir, weil das sein ihm zugewiesener Wohnort war, die Erde. Darum lesen wir im zweiten Vers der Bibel. Was lesen wir dort? Es ist einfach geschrieben auf Deutsch, und die Erde war wüst und leer. Aber es ist nicht ganz richtig. Es heißt nämlich wirklich, und die Erde wurde wüst und leer. Und Finsternis lagerte sich auf der ganzen Oberfläche. Das hat zu tun mit dem Sturz Satans. Und da hat Gott seine Schöpfung errichtet. Und da auf dieser Erde ist die ganze Zukunft der Ewigkeit auf einer neu gemachten, völlig neuen Erde einmal wird Gott wohnen. Gott wird nicht mehr einfach im Himmel wohnen. Er wird auf der Erde wohnen, in alle Ewigkeit mit den Seinen. Damit wären wir bereits in Offenbarung. Dieser Luzifer ist Satan. Der Vater der Lüge, des Betrugs, der Täuschung. Alles an ihm ist Lüge. Und selbst wenn er die Wahrheit sagt, hat er lügnerische, mörderische Hintergedanken dabei. Der Inbegriff von egoistischem Stolz und Überheblichkeit. Er ist die personifizierte Sünde, die Bosheit in Person. Die Bibel nennt ihn auch Teufel oder griechisch Diabolos. Das heißt Verleumder oder Durcheinanderwerfer. Oder sie nennt ihn auch großer feuerroter Drache oder die alte Schlange. Er hasst alles, was von Gott ist. Er hasst alles Gute. Er hasst die Bibel. Konstanter Angriff. Er hat schon oft fast triumphiert, jetzt habe ich sie ausgelöscht. Als die Herrscher in der Sowjetrepublik sagten, wir machen das erste bibelfreie Land. Wie hat er sich gefreut? Völlig sinnlos war seine Freude. Es ist nicht gelungen. Er hasst das Volk Israel, weil es von Gott erwählt ist. Und er hasst besonders auch das neutestamentliche Volk Gottes, die wahren Gläubigen und ihre Gemeinden. Durch alle Jahrhunderte hindurch hat er sie verfolgt. Verfolgt auf brutalste Weise und auszulöschen versucht. Ich rede nicht von irgendwelchen großen Kirchen. Oh, die haben die größte Ruhe von ihm. Er wohnt dort. Versteht ihr? Dort wohnt er. Aber die wahren Gläubigen, die an der Bibel festhalten wollen, die hasst er. Er hasst schlussendlich alle Menschen, groß und klein. Die kleinsten Kinder hasst er. Und er freut sich, wenn er sie bereits im Mutterleib umbringen kann. Am liebsten mordet und verdirbt er so viele wie möglich. Wie gut, dass wir wissen dürfen, er ist vollkommen besiegt. Durch das Lamm Gottes, durch sein Erlösungswerk auf Golgatha. Und der Feind Gottes hat nur noch eine kurze, von Gott kontrollierte und zugelassene Zeit, in der er sein böses Werk unter den Menschen treiben kann. Satan hat sich im Paradies die Gestalt einer Schlange gegeben und mit verführerischen Lügenworten und Halbwahrheiten Eva dazu gebracht, genau von dieser verbotenen Frucht zu nehmen, zu essen und auch ihrem Mann davon zu geben. Was für ein tragischer, schrecklicher Moment. Was ist da geschehen? Von diesem Moment an war alles anders in der Schöpfung, im Leben von Adam und Eva. Völlig und grausam anders als bisher. Wisst ihr noch, in welchem Zustand sie leben durften in Eden? Und wisst ihr, was das Schlimmste war daran? Das Schlimmste. Ihre Beziehung zu Gott war augenblicklich zerrissen. Zerfetzt, richtig gehend. Anstatt der engen, glückseligen Nähe zu ihrem heiligen und liebenden Schöpfergott lag nun ein tiefer, unüberbrückbarer Riss dazwischen. Dafür, auf der anderen Seite, ist ihr Innerstes, ihr Herz befallen worden mit etwas. Befallen worden von der Sünde und von dem abgrundtief grässlich hässlichen Wesen der Schlange. Ihr Innerstes damit befallen worden. In diesem Moment. Und tatsächlich kam es zu dieser sofortigen Bewusstseinsveränderung, von der Gott gesprochen hat, dass sie nämlich sofort geistlich sterben werden. Sehr bald danach auch physisch gestorben sind. Aber auch die Bewusstseinsveränderung, von der Satan gesprochen hat, ist eingetreten. Die Augen sind ihnen sofort aufgegangen und sie haben jetzt die tiefsten Abgründe des Bösen gesehen und erkannt. Und wurden selber davon erfüllt. Daniel und ich haben kürzlich darüber gesprochen. Und so ähnlich kommt es mir hier vor. So ähnlich muss es sein, wenn ein ungläubiger, verlorener Mensch stirbt. Im Moment des Todes gehen ihm sofort die Augen auf für die geistlichen Tatsachen. Sofort. Er weiß sofort, oder sie weiß sofort, dass es diesen heiligen und richtenden Gott gibt, dass die Bibel in allem Recht hat, dass es jetzt zu spät ist. Er realisiert nämlich sofort, oder sie, dass er sich in der Hölle befindet. und auf Gottes Gericht wartet. Daniel hat ebenso ein Grab oder eine Grabinschrift gesehen. Das ist wirklich unerhört. Es gibt keine bessere Grabinschrift, keine passendere Grabinschrift für ungläubige, gegen Gott rebellierende Menschen als diese. Menschen, die Gott ablehnen und verleugnen und verneinen. Gell, du hast gelesen auf diesem Grab, da stand in französischer Sprache: Maintenant, il sait tout. Jetzt weiß er alles. Stellt euch das vor, diesen Spruch auf dem Grab eines Mannes oder einer Frau. Jetzt weiß sie alles. Wie schrecklich, wie zutreffend. Der Mensch bekam nach dem Sündenfall von Gott ein Gewissen. Und er kann seither erkennen, was gut und böse ist. Tatsächlich. Solange die Menschen ihr Gewissen nicht willentlich ausgeschaltet und verhärtet haben. Aber trotz dem Gewissen für gut und böse wird jeder Mensch seit Adam und Eva mit einer Sündennatur geboren. Mit einem Herzen, das einen großen Teil, mit einem Herzen, das von den Wesenszügen Satans geprägt ist. Und viele Menschen, kann ich euch sagen, sie brauchen einen großen Teil ihrer Lebensenergie, um dies so gut wie möglich zu kaschieren, zu verbergen, eine gute Fassade zu tragen, weil sie ja schließlich ein Gewissen haben. Vielleicht auch eine sehr fromme und religiöse Fassade. Römer 5, 12, dort heißt es, dass durch einen Menschen, der die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod, und so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. Alle Menschen haben gesündigt. Und wir möchten Markus 7 aufschlagen. Dort spricht der Herr Jesus selber über diese Tatsache. Markus 7, Vers 20 bis 23. Wo die Pharisäer meinten, sie müssten ihn anklagen, weil er unreine Nahrungsmittel zu sich nimmt. Und der Herr Jesus sagt, ach, die gehen nicht ins Herz und verunreinigen das Herz. Und er sagt in Vers 20, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug. Das ist alles, was mit Täuschung und Lüge und Heuchelei zu tun hat. Zügellosigkeit, Neid. Die Bibel setzt Neid genau gleich mit Hass und Mord auf die gleiche Stufe. Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Wie groß ist die Liebe und die Gnade unseres Gottes, selbst jetzt noch zu uns total sündigen, verdorbenen und bösen Menschen. Im gleichen Kapitel schon, im 1. Mose 3, kündigt er den Menschen die Möglichkeit der Errettung vor dem ewigen Verderben an. 1. Mose 3, Vers 15. Da sagt Gott, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, das sagt er zu Satan, zu Schlange, und zwischen der Frau, zwischen deinem Samen, deinen Nachkommen. Wer sind denn seine Nachkommen? Das ganze Menschengeschlecht. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Wer ist denn ihr Same? Der Same der Frau. Das ist genau eine Person, Jesus Christus. 100% Mensch und 100% Gott. Und er wird dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und wir können heute im Jahr 2021 aus dem Wort Gottes bezeugen, der Sohn Gottes, Jesus Christus, er ist Mensch geworden. Er ließ sich von Gott alle Sünde, alle Schuld aller Menschen aufladen und ist so als größter Verbrecher zur Strafe ans Kreuz geschlagen worden. Satan durfte ihm tatsächlich in die Ferse stechen. Kannst du erahnen, wie schwer und schlimm der Leidens- und Todesweg unseres Herrn Jesus war? Beladen mit der Sünde der ganzen Welt, getrennt von Gott für kurze Zeit. Gott, der Vater, der seinen Sohn mit unendlicher Liebe liebt, musste seinen ganzen gerechten Zorn über jede Sünde auf ihn richten, auf ihn laden, damit wir Vergebung hätten, Lossprache von unserer ganzen Schuld vor Gott erhalten können. Das drückt dieses Bild so treffend aus dort. Aber durch seinen freiwilligen Tod am Kreuz hat er, unser Heiland, ihm, dem Satan, den Kopf zertreten. Und jetzt zu der entscheidenden Frage, ihr Lieben. Wer kann errettet werden vor dem ewigen Tod im Feuersee, wo auch Satan, seine Helfershelfer, der Tod selber sein werden? Wer kann errettet werden? Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, das von ganzem Herzen an Jesus, das Lamm Gottes, glaubt. Und der rettende Glaube, darüber haben wir auch kurz gesprochen, Daniel und ich, letzte Woche. Der rettende Glaube, der wird in der Bibel dargestellt mit vier Beinen sozusagen, wenn ich das so ausdrücken darf. Mit der Abkürzung SUBV, SUBV, kann ich mir das gut merken. S für Sündenerkenntnis. Erkennen, dass ich vor Gott ein Sünder bin und auch mit meinen besten Seiten und Werken unmöglich mich selber rechtfertigen kann vor Gott. Unmöglich. Das U, das zweite Bein, steht für die Unterwerfung unter Gott. Ihm in allem Recht geben. Wisst ihr, im Sündenfall haben sich Adam und Eva selbst auf ein Podest gestellt, neben Gott, haben sich selbst erhoben. Wir wollen sein wie Gott. Wir brauchen jetzt Gott nicht mehr. Und Glaube ist die genaue Umkehrung dieses Vorganges. Die Umkehrung dieser rebellischen, frechen Selbsterhöhung. Das Binder Nummer 3, das B, die Buße, meint die innere Gesinnungsänderung. Das Weitergehen in einer ganz anderen Richtung als bisher. Der feste Entschluss, ab sofort in diese neue Richtung zu gehen. Nicht mehr auf dem Weg meines eigenen Wollens, sondern auf dem Weg der Nachfolge Jesu Christi. Das verändert unser Leben total, total, diese Gesinnungsänderung. Dieser Entschluss. Und dann sind unsere Leben nicht von einem Moment auf den anderen verändert. Damit haben wir noch viele Kämpfe, aber unsere Ausrichtung ist eine ganz neue. Und das vierte Bein, ganz, ganz wichtig, das V für Vertrauen. Vertrauen, dass allein die Gnade Gottes in dem Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz mich rettet. Allein die Gnade, dieses Vertrauen gehört untrennbar zum rettenden Glauben. Und Satan versucht mit aller Macht, die Menschen zu täuschen. Die Epheser sagt, er blendet ihren Sinn, dass sie das helle Licht dieses Evangeliums, dass Rettung möglich ist, dass sie es nicht erkennen sollen. Er versucht sie zu täuschen, ihnen vorzumachen, sie seien gar nicht so schlecht und sündig. Andere seien viel schlimmer. Aber die Bibel sagt an vielen Stellen, dass nach dem Maßstab Gottes jeder Mensch ein schwerer Sünder ist. Römer 3 sagt zum Beispiel, ihre Kehle, also ihr Mund, ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen oder lügen sie. Kennt ihr die Lüge? Die Halbwahrheit, die Unwahrheit. Wie leicht über unsere Lippen. Otterngift ist unter ihren Lippen, sagt das Wort Gottes. Sehr schnell töten wir mit unseren Worten. Und die Gebote Gottes sagen, du sollst nicht töten. Wie schnell töten wir? Der Herr Jesus bestätigt dies in Matthäus 5, dass bereits ein böses Fluchwort seinem Nächsten angehängt, das volle Gericht auf uns zieht, wie wenn einer gemordet hätte. Jedes unfreundliche Wort, jedes böse Wort ist Sünde. Und wir werden vor Gott dies zu verantworten haben. Wenn wir jetzt nicht jeweils sofort bekennen und um Vergebung bitten, dann ist alle Sünde, wie nie passiert, versenkt im tiefsten Meer. Neid und Hass, habe ich gesagt, gilt als Mord im Wort Gottes. Jede Halbwahrheit, jede Täuschung, jede Heuchelei, jede kleine und große Lüge ist vor Gott ein Greuel. Als letzte Stelle möchte ich diesen Vers noch lesen, ihr müsst nicht nachschlagen. Offenbarung 21, Vers 8. Die Feiglinge aber, das sind zum Beispiel Menschen, die sich schämen, Jesus zu bekennen. Das ist feige. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Unzucht Und sexuelle Sünden werden im Neuen Testament sehr oft genannt und verurteilt. Unzucht ist jede sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe, nach Definition der Bibel. Und der Herr Jesus verschärft noch das 7. Gebot: Du sollst nicht Ehe brechen. Wer eine Frau auch nur mit seinen Augen begehrlich anschaut, hat in seinem Herzen Ehebruch begangen. Ja, ihr Lieben, wer sollte weiter von sich behaupten, er oder sie sei gar nicht so schlecht und brauche keine Erlösung, keine Gnade, keinen errettenden Glauben, keinen Heiland, Jesus Christus. Lasst uns neu unser Leben ganz dem Herrn Jesus weihen. Und wer noch nie echt Buße getan hat vor ihm, das heißt alle bewussten Sünden zugegeben und bekannt, sich bewusst ihm unterworfen, und mit vollem Vertrauen seine Gnade in dem Blut des Lammes für sich persönlich ergriffen hat. Warte bitte auf keinen Fall länger. Das Leben jedes Menschen hängt an einem Faden, der jeden Moment reißen kann. Wie schrecklich, wenn dies einmal auf einem Grab von jemandem von uns stehen müsste. Jetzt weiß er oder weiß sie alles. Wir dürfen alles jetzt schon wissen. Wir dürfen wissen, dass es einen Erlöser und Retter gibt. Wir dürfen wissen, um 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und vergessen wir nicht, mein Leben als Jünger Jesu gehört nicht mehr mir, sondern meinem Herrn und Erlöser. Ich denke, wir verstehen alle, dass diese Welt auf eine schreckliche Zeit von Gottes Gericht zugeht. Es ist wie Wehen, die kommen immer schneller und immer heftiger. Mitten in diesen Wehen stehen wir, wo der Zorn Gottes geboren wird über diese Welt. Wo wir aber auch wissen dürfen, der Herr Jesus wird die Seinigen zu sich holen. Wer Jesus gehört, nicht mehr sich selbst gehört, wer ein Kind Gottes ist, geht gerade deshalb oft durch viele große Nöte und Schwierigkeiten. Aber seine Zukunft in der unmittelbaren Gegenwart des Herrn Jesus ist ein unbeschreiblich herrlicher Zustand. Viel herrlicher als das, was wir von Eden gehört haben. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dürfen dich kennen, dass wir dürfen geöffnete Augen bekommen haben für die geistlichen Wahrheiten, nicht nur für das abgrundtief Böse, sondern dass du uns in deiner Gnade die Augen wieder geöffnet hast für den Geist Gottes, für das Wort Gottes, für dich, Heiland, Herr Jesus Christus, für dieses Lösungswerk. Ich lobe und preise dich dafür, Herr. Und mein Gebet ist für jedes einzelne von uns, Herr, dass wir unser Leben prüfen, dass wir alles jetzt dran setzen, ernst zu machen mit dir, uns dir ganz herzugeben. Hilf, Herr Jesus, einem jeden von deinen Kindern, dass es kann mit ganzer Entschlossenheit alles hergeben und auf dich setzen und sich von dir führen. Nicht mehr unsere eigenen Wege und unseren eigenen Willen. Aber deine Wege, Herr, sie allein, sie gut und sie vollkommen. Bitte hilf du, red zu jedem Herz. Wir danken dir, wir loben und preisen dich, Herr. Amen. Ich möchte mich entschuldigen, dass es so lang gegangen ist. Es ist so eine zentrale Botschaft und ich hoffe, dass wir alle weiter darüber nachdenken.